Und ich kann nachvollziehen, wenn Kollegen sagen, nee, ganz ehrlich, das mache ich jetzt nicht mehr. Wenn neue Kollegen eine Praxis übernehmen wollen, ist es auch nicht mehr so wie früher, dass das irgendwie ein Selbstgänger ist. Das ist es mitnichten.
Wenn du dich fragst, ob du deine Arztpraxis noch modernisieren sollst, also digitalisieren und technologisch aufrüsten, du eventuell aufhören möchtest oder sagst, es lohnt sich alles gar nicht, ich werde sie jetzt sowieso nicht los und das wird alles sowieso schwierig, dann höre dir unbedingt diese Folge an. Bei mir zu Gast ist Frau Dr. Birgit Puhl. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin in Hamburg-Rothmarschen seit über 15 Jahren. Und er sagte mir, sie habe nur noch 10 Jahre und hat sich überlegt, mache ich das noch oder mache ich das nicht? Sie hat sich dafür entschieden, warum, wieso und weshalb und was ihre Haltung dazu ist, erfährst du in dieser sehr spannenden Folge. Viel Spaß damit!
Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, die Frau Dr. Birgit Puhl bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, Birgit.
Danke, Alexandra. Ich freue mich über die Einladung.
Wir sind jetzt hier mit Video verbunden, obwohl wir, glaube ich, nur 2, 3 Kilometer auseinander sitzen. Aber wir machen das jetzt trotzdem einmal digital. Erzähl mal gerne, wer du bist, was du machst und wo du arbeitest.
Das mache ich gern. Also, ich bin Hausärztin, sozusagen Zweitberuf. Mein erster Beruf, meine erste Facharztausbildung war Anästhesie. Das habe ich auch hier gemacht im UKE in Hamburg. Und meine zweite Facharztausbildung war eben der Facharzt für Allgemeinmedizin. Warum? Weil ich einfach neugierig war und weil während der Anästhesiezeit sich Lücken auftaten. Da ist man ja so in allen möglichen chirurgischen Bereichen unterwegs und schaut sich die Patienten an vor der Operation, begleitet sie während der Operation. Und da haben sich einfach viele, viele Fragen aufgetan und dann hat sich das so ergeben und ich habe eine zweite Facharztausbildung gemacht. Und das ist auch das, was ich jetzt mache. Ich bin jetzt niedergelassene Hausärztin hier in Hamburg und habe da eine Kollegin, mit der ich das zusammen mache. Wir haben Weiterbildungsassistenten, also wir haben für die Uni die Weiterbildungsberechtigung. Wir haben Studenten in allen Lebenslagen sozusagen. Wir haben Formulanten, wir haben die Studenten während des Pflichtpraktikums und wir haben Weiterbildungsassistenten, die eben den Facharzt für Allgemeinmedizin machen wollen. Und das ist so mein Werdegang.
Seit wann bist du in der Praxis hier in Othmarschen?
Tja, müsste ich jetzt nachdenken. Ich würde mal sagen, 15 Jahre bestimmt. Ja, genau.
Und wie war das so damals, als du diese Praxis übernommen hast? Also in Anführungsstrichen, in was? Also du hast sie übernommen wahrscheinlich, ne? Oder?
Ja, genau. Ich habe also während dieser Fachweiterbildung in Allgemeinmedizin muss man ja so verschiedene Stationen durchlaufen. Und eine davon ist naturgemäß beim Hausarzt. Und das war in dieser Praxis. Und ehrlich gesagt, habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, mich niederzulassen. Es war eigentlich nur Neugierde. Ich wollte einfach noch was Neues machen. Und dann hat die Kollegin da aber aufhören wollen und hat mich eben gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich konnte mir das zu dem Zeitpunkt schwer vorstellen, weil ich doch das klinische Setting sehr, sehr geschätzt habe. Die Kollegen, die Verfügbarkeit von allen möglichen diagnostischen Mitteln, alles bis auf die Dienste. Und
Ja, klar.
ja, ich habe mir das lange überlegt und fand das dann doch sehr attraktiv und finde es bis zum heutigen Tage, mache auch eine ganz andere Medizin jetzt. Es ist sehr anders, wenn man in Kenntnis der gesamten Familie, teilweise wirklich generationsübergreifend arbeitet. Dann habe ich das Gefühl, bin ich eine bessere Ärztin. Ich kenne den Kontext besser und kann es besser beurteilen. Ich habe das übernommen, genau,
Weil
das
du
war
die
deine Frage.
Patienten, ja.
Ich habe das übernommen von meiner
Das hat mich
Kollegin,
nur
die
mal
ich sagte,
interessiert,
weil die
du so
aufhören
Generation.
wollte.
Ah, okay. Ah, okay, verstehe.
Genau. Zustand?
Wie war denn der Zustand der Praxis zu dem damaligen Zeitpunkt? Also hast du sie übernommen mit Karteikarten oder wie waren die
Nein,
ausgerüstet?
das tatsächlich nein, das tatsächlich nicht. So analog war es nicht, aber es war schon noch etwas älter. Aber nein, wir hatten ein PVS-System und das habe ich damals auch übernommen und das ist aber so ein Nischenprodukt gewesen, was im Grunde auf MS-DOS-Basis angefangen hat und ich glaube bis heute nicht viel anders ist. Es ist wirklich sehr mühsam gewesen. Und dann kam immer noch mal bei jeder Neuerung, war das wie so ein Flickenteppich, noch mal was dazu, noch mal was dazu. ganz viele Schnittstellen, die alle nicht funktioniert haben. Man wusste nie so richtig, wen hat man jetzt anzusprechen, bei welchem Problem. Also das wird jetzt im Rahmen dieser ganzen Telematik-Infrastruktur und allem, was da kommt, einfach zu kompliziert. Und deswegen haben wir uns jetzt für einen Wechsel entschieden und werden das jetzt oder sind gerade mitten in dem Prozess, das Ganze neu aufzustellen für die nächsten Jahre.
Ja, also ihr seid gerade mit dem Prozess, da kommen wir gleich drauf, dass du dann noch ein bisschen genauer einsteigst, was ihr da genau macht und wie ihr dazu gekommen seid. Wo seid ihr denn gerade, wo würdest du denn so deine Praxis gerade einordnen auf einer Skala von 0 bis 10? Wie digital ist deine Praxis oder eure Praxis?
Oh Gott, also wahrscheinlich sind wir bei einer 5 bis 6. Und wir sind jetzt eben Mitte Februar wird also die ganze Umstellung gemacht. Und dann hoffe ich, dass wir eben auch wirklich sehr viel mehr anbieten können, dass die Abläufe für meine Helferin, für uns, für die Patienten, dass die Anbindung einfach leichter wird. Und das habe ich doch von vielen Kollegen gehört. Ja, auch bei dir im Podcast haben ja einige Kollegen davon gesprochen. Der Kollege aus München, das hat mich sehr fasziniert mit der Smart-Praxis. Das fand ich ganz, ganz attraktiv. Mhm. Und ein sehr attraktives Ziel.
Also, und Dr. Sylvie.
Genau. Ja. Und das hat mir sehr viel Mut gemacht. Während ihr gesprochen habt, dachte ich die ganze Zeit, jetzt wird er doch wohl hoffentlich das gleiche System nennen, was ich jetzt gerade im Auge habe, hat er dann auch. Und ja, hinzu kommt, dass wir uns ja alle so ein bisschen fragen im Moment, wo geht denn die Reise hin mit diesen demografischen Faktoren und mit der ganzen Entwicklung in der künstlichen Intelligenz und wie bringen wir das eigentlich alles zusammen und wo ist da eigentlich meine Rolle als Hausärztin in diesem Kontext? Das habe ich mich schon gefragt. Geht das hin und wie kann ich mich da gut einfinden in diesen Prozess? Und ich muss gestehen, ich bin eben kein Digital Native, überhaupt nicht. Und habe jetzt verschiedene Fortbildungsangebote wahrgenommen über künstliche Intelligenz, über Digitalisierung. Das fällt mir gar nicht so ganz leicht. Das ist wirklich nicht mein Biotop. Aber es ist so, so spannend und ich finde es so wichtig und vielleicht auch à la longue eigentlich unsere Chance im Gesundheitssystem, unsere eigene, einzige Chance, möchte ich sagen. Wie sollen wir dem sonst begegnen? Viel Arzt trifft auf wenig Patient. Wie soll es denn gehen? Und insofern habe ich das
umgekehrt,
als sehr
oder?
Wichtig empfunden.
Wenig Arzt trifft auf viel Patient.
Genau. Ja, das ist
genau.
Wenig Arzt trifft auf viel Patient.
Genau, also erstmal finde ich total toll, dass du dich damit, auch wenn du kein Digital Native bist, damit beschäftigst. Und ich glaube, das müssen die Natives genauso tun, weil wir, ich glaube, völlig anders lernen dürfen zu arbeiten. Du hast gesagt, du hast Fortbildung gemacht. Du kannst mal sagen, also da haben wir nicht drüber gesprochen, wo du was gemacht hast. Also wie bist du daran gegangen?
Ah, da bin ich noch mittendrin. Es gibt eine Firma, die heißt Ada Learning, benannt nach Ada Lovelace, ja. War die erste Programmiererin, so they say. Und Ada Learning ist im Grunde genommen eigentlich nur für Firmen immer gewesen. Also Firmen schicken Mitarbeiter dahin, einige, und die werden dann machen ein Jahr dieses Fellowship und bringen dann alles, was sie gelernt haben, in neue Transformationsprozesse zurück in die Firma. Und die haben jetzt erstmalig auch so Fellowships für Individuen wie mich möglich gemacht. Und das ist mein persönlicher Bildungsluxus im Moment. Aber es ist eben auch wahnsinnig spannend, weil ich das Gefühl habe, dass ich im Rahmen dieser ganzen Module, die ich da eben lernen darf, mich wirklich sehr intensiv beschäftigen kann mit Zukunft in allen möglichen Bereichen. Und ja, das ist das, was ich mache. Und das macht mich wahrscheinlich auch so neugierig jetzt auf diesen ganzen Prozess. Du warst ja auch in München auf der Bits and Pretzels Health Tech. Das sind ja wahnsinnig spannende Veranstaltungen, wo man ja eigentlich hingeht und denkt, wow, was entwickeln die da eigentlich alles und warum weiß ich als Arzt und Anwender davon genau null und warum sind hier eigentlich so irrsinnig wenig Ärzte und so wahnsinnig viele Investoren und Start-ups und aber wo sind eigentlich wir? Und das hat mich neugierig gemacht und ja, und das hat das alles so ein bisschen ins Rollen gebracht, was ich jetzt mache.
Toll. Kann ich alles nur so von Herzen her unterschreiben und ich kann auch diese Ada Learning Plattform empfehlen. Ich bin zwar nicht in diesem Fellowship, höre aber regelmäßig den Podcast von Dr. Miriam Meckel heißt sie, glaube ich, ne? Und ihrer Kollegin. Und die immer wieder sehr interessante Insights geben in diese Welt der neuesten KI-Entwicklung und sich da sehr differenziert mit auseinandersetzen. Noch nicht so sehr auf den medizinischen Sektor bezogen, aber man kann ja auch vieles übertragen und das finde ich einen guten und wichtigen Schritt. Was mich noch interessiert ist, wie hast du, ich verlinke das übrigens auch, diese Folge und diese Lernplattform, das kann ich gerne machen, in den Shownotes, das sage ich jetzt schon mal vorab.
Es ist wirklich sehr spannend.
Du hast gesagt, was mich natürlich sehr freut, dass du dir die Folge mit den Herrn Dr. Seelfi angehört hast und gedacht hast, ja, das ist ja mal so ein Ziel und das geht ja mal in eine Richtung. Hat dir dieses Anhören, dieses Podcast vorab, hat dir das was gebracht und hast du dich dann erst danach entschieden, dich mit den Herstellern auseinanderzusetzen? Weil mein Ziel ist ja immer wieder, wenn ich hier auch solche Hersteller und Health-Tech-Unternehmen in den Podcast und Videocast hole, dass sozusagen Kolleginnen und Kollegen erstmal aus der Distanz einen Eindruck bekommen können, bevor sozusagen sie mit denen gleich in den Kontakt gehen. Oder hattest du schon Kontakt aufgenommen?
Ja, also noch Kontakt. Also ich habe mich eben einfach nochmal umgehört, erstmal wie man es macht im Internet, auch mit Kollegen gesprochen. Mhm. Aber ich habe das jetzt eben mehrfach gehört und eben auch bei dir ja auch mehrfach, sind ja andere Kollegen auch, die damit arbeiten, dass es einfach funktioniert. Dass es einfach, wenn es mal installiert ist, dass es einfach funktioniert. Und das möchte ich. Es soll einfach mal funktionieren. Und im Moment, ich glaube, das ist eine Klage, die hörst du von ganz vielen Ärzten, vielleicht kennst du das selber auch, zu viele Schnittstellen, zu viele Probleme mit dem Support, zu viele Probleme, dass man die Dinge gar nicht selber regeln kann. Das soll alles anders werden und ich bin jetzt total positiv, dass das eben mit Tomedo wird es werden. Ne? Ich weiß nicht, haben wir, glaube ich, schon gesagt oder nicht. Also das wird es und ich freue mich total drauf und ich höre nur eigentlich Gutes. Am Anfang ein bisschen arbeitsintensiv, bis man sich eben einfach auch genau zusammengebaut hat aus den verschiedenen Modulen, was brauche ich in meiner Praxis für meine Patienten. Aber auch die Anwendung dann per App an die Patienten finde ich genial. Das ist das, was wir brauchen. Und das wird auch, glaube ich, ziemlich viel Stress von meinen Helferinnen vom Frontdesk wegnehmen, weil viele Anrufe sind Laborwerte oder Termine oder ja, das sind alles Dinge, die wir haben jetzt schon eine Online-Terminvergabe, aber irgendwie ist das noch nicht so der direkteste Weg. Also ich glaube, das wird besser oder kann besser werden.
Das heißt, deine Unterstützer, deine Assistenten sind auch, hast du mit im Boot und deren Zustimmung?
Eingeholt. Zustimmung eingeholt. Ja, jetzt sind sie mit im Boot. Ja, wir haben ihnen auch ein bisschen Hausaufgaben gegeben, tatsächlich. Wir haben sie gebeten, auch mal die Lehrvideos auf YouTube sich anzugucken. Da gibt es ganz viele, damit man dann eben schneller den Einstieg findet. Aber doch, die sind da alle mit am Boot und die sehen auch, finde ich, also in der Hausarztpraxis ist der Empfang, also das sind die Helden des Alltags, die da arbeiten, muss ich wirklich sagen. Der Empfang ist so bombardiert von allem, von den Patienten, die vor ihnen stehen, die Telefonschleife, die Stimmung der Patienten, die reinkommen. Wir kommen immer wieder zwischendurch rein, wir brauchen dies, wir brauchen das. Also gerade da möchte ich entlastend wirken und ich glaube, das haben sie auch verstanden und freuen sich auch drauf. Ja, glaube schon, hoffe ich.
Neben den ganzen Prozessentlastungen oder bessere Struktur und Abläufe, die sich dadurch für die Praxis ergeben, gibt es dort schon Tools oder Anwendungen, Diagnostiktools oder auch therapeutische, wo du schon neugierig bist, wie du das nutzen kannst? Oder nutzt du schon diagnostische digitale Tools oder auch therapeutische Tools? Wo stehst du da?
Also wir verschreiben DIGAs. Ich muss aber ehrlich sagen, es sind meistens die Patienten, die da mitkommen, bei mir zumindest, mit dem Wunsch. Manche bewerbe ich auch proaktiv, aber häufig kommen die Patienten selber, sind schon sehr aufgeklärt, was das angeht. Gerade heute wieder hat eine junge Patientin Endometriose-Liga sich verschreiben lassen. Und das finde ich toll, weil auch gerade die jüngeren Patienten sind da, glaube ich, sehr pleatsch. Die recherchieren selber schon und das finde ich sehr schön, weil ich kann da nicht alles wissen. Und wenn ein Patient mit einem Problem kommt, dann hat er sich sehr gut vorher informiert. Und das verschreibe ich und bitte um Rückmeldung regelmäßig, einfach damit ich es auch lerne, ne, was da geschieht und ob es was bringt. Und Tools, wir haben ein kardiologisches Tool, Kardisiografie, das ist ein bisschen AI-basiert. Mit größeren Daten soll es sozusagen die eine Vektorkardiografie sein. Das probieren wir gerade aus. Das haben wir uns angeschafft im Rahmen der ganzen Covid-Situation, weil da eben doch häufig von den Symptomen Patienten kamen, die so nicht ganz gut erklärbare Herzbeschwerden hatten. So, das versuchen wir aber gerade erstmal. Da sind wir noch am Anfang. Wir hatten ganz am Anfang von Corona, aber da hat uns die KV sehr schnell ausgebremst, eine Art Workaround, die auch mehr oder minder digital war. Das war also tatsächlich März fing das alles an und im April hatten wir das mit einem Logistiker und unserem Labor so geregelt, dass die Patienten auf unserer Homepage so einen Corona-Button drücken konnten. Und dann führte das zu so einem, also vom RKI hinterlegten Algorithmus-Fragebogen. Und das wurde evaluiert und das hat dann Bestellvorgang ausgelöst. Und dann hat das Labor das Abstrich-Kit mit Lehrvideo den Patienten zukommen lassen und dann haben die den Abstrich gemacht und der Bote hat es wieder so sozusagen unter Umgehung der Praxis. Damals wussten wir noch gar nicht, was kommt da auf uns zu. Das war, fand ich toll, weil wir unsere Patienten versorgen konnten, die unheimlich unsicher waren natürlich. Wir wussten selber auch noch nicht so richtig, wie gefährlich ist das eigentlich. Und dass wir sie versorgen konnten, trotz der ganzen Restriktionen und man durfte nicht mehr rein und wenn man Infekt hatte, sowieso nicht. Das fanden wir ganz, ganz toll. Da ist die KV sehr schnell reingegrätscht und hat damals als Argument, also im Sinne der Kostenübernahme, haben sie nicht gemacht. Weil sie als Argument angeführt haben, dass es der Selbstabstrich ja nicht evaluiert ist. Das muss man sich natürlich heute mal auf der Zunge zergehen lassen, 3 Jahre später und 1 Milliarde Selbstabstriche später. Ne? Also ich glaube, häufig geht es um die Kostenübernahme und dann werden Dinge auch ein bisschen ausgebremst. Also unsere Patienten und unsere umgebenden Praxen waren happy und haben alle zu uns geschickt, weil sie alle niemanden mit Hustenstupfen Corona in der Praxis haben wollten. Und damals ging es auch noch. Aber es war ein bisschen frustrierend. Es war relativ teuer dann auch für die Patienten, dass man eben da nicht ein besseres Feedback bekommen hat im Sinne von, cool, das ist doch eine gute Lösung. Und das war leider nicht so. Also so eine gute Lösung wurde aber nicht übernommen. Aber die Patienten haben es dann selber gezahlt und waren dann ein bisschen sicherer. Ja.
Nutzt du schon Möglichkeiten von Monitoring-Funktionen, zum Beispiel beim Diabetes? Also Diabetes-Monitoring oder beim Hypertonus? Also was hältst du eigentlich davon? Ne? Also ich diese Spanne zwischen 2 Besuchen, von Patienten, wenn du in Anführungsstriche Daten, die erheben in dein PVS-System, wenn das integriert werden kann und du hättest die dort zur Verfügung. Nehmen wir mal an, ja, du hättest die Daten aus irgendwelchen Apps, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber aus Smartwatches, aus Apps sozusagen integriert in dein PVS-System und du könntest sozusagen eventuell, keine Ahnung, Müller hat jetzt die Blutzuckerwerte gehen jetzt irgendwie völlig durch die Decke und sie hat aber so eine kontinuierliche Messung mit so einer mit so einem Messgerät. Und du könntest das sehen und könntest dementsprechend, nicht, dass du das machst, aber irgendwie das System, das macht automatisiert sagen, Achtung, Achtung, hier geht die rote Lampe an, Frau Müller kriegt automatisiert eine E-Mail aus deinem System, sie sollte sich doch mal einen Termin holen im Online-Tool, weil sie erhöhte Werte hat. Könntest du dir sowas vorstellen oder was denkst du dazu? Also glaubst du nicht, dass wir alle, also das Wort fiel mir gestern Nacht ein, dass wir alle dahin kommen, diese Technologie zu nutzen, dass wir alle so eine Art Mini-intensive Intensivmediziner werden, also so ein Leitintensivmediziner, weil wir immer mehr kontinuierlich Daten zur Verfügung haben können und auch die einbinden sollten, weil die Patienten sie ja erheben.
Ja, also ja, fände ich prinzipiell gut. Auf der Bits and Pretzels damals in München, da gab es ja auch so einen Meeting Corner und da kam ein junger Unternehmer mit der Idee, dass er im Grunde genommen alles, was der Patient selbst erhebt, den Schrittzähler und die ganzen Wearables, die ganzen Ergebnisse aller Wearables, die aber von verschiedenen Herstellern sind, sozusagen zusammenbringen wollte, standardisiert aufbereiten und das eben dem Arzt zur Verfügung stellen. Fand ich eine sehr geniale Idee. Das hätte ich richtig gut gefunden. So ist es immerhin schon so, dass die Patienten, ja, ich empfehle Wearables. Ich finde gerade Patienten, die kardial vielleicht Probleme haben, wo man einen Vorhofflimmern vermutet, als aber nie sieht, denen empfehle ich das durchaus. Und wir haben einige, die darüber dann zu uns gekommen sind. Und da konnten wir es eben halt mal sehen. Die kommen ja üblicherweise auch in anderen Rhythmusstörungen häufig in die Notaufnahme und in dem Moment, in dem sie da liegen beim EKG, ist vorbei. Und deswegen finde ich das gut, wenn man Dinge messen kann zu Hause und dann auch mit dem Arzt darüber sprechen kann. Ich bin ein großer Verfechter von...
proaktiv?
Ja, ich frage die. Also nicht alle, sondern die, also die im Risiko stehen und denen empfehle ich es auch.
Okay, aber bindest du schon, das propagiere ich ja überall immer wieder, dass wir in unsere Anamnesen oder unsere Gespräche viel mehr die Patienten insofern empowern, dass wir mit einbeziehen und fragen und erheben, wie weit technologisch die Patienten schon selbst aktiv sind, Dinge zu beobachten oder zu nutzen. Und ich habe das Gefühl, da ist schon viel mehr drin als das, was wir eigentlich nutzen, oder?
Kommt drauf an, was meinst du mit ist viel mehr?
Ja, also dass wir wissen manchmal, glaube ich, gar nicht, was die sozusagen eigentlich die Patienten schon alles erheben, was es für Daten gibt oder wie kompetent sie sind. Ja. Und dass die Ärzte immer noch sagen, sie haben das gegoogelt, sie haben ja keine Ahnung, dazu verstehen, vielleicht sollten wir ihnen den Patienten doch mehr empowern, da selbst aktiv zu sein und die Verantwortung wieder an ihn zurückzugeben.
Ja, absolut. Also da bin ich hundertprozentig bei dir und ich finde, da passt eben auch Prävention rein. Empfehle durchaus auch hier, weiß ich nicht, können wir jetzt nicht Werbung machen oder so, aber ich empfehle eben auch im Sinne der Prävention und des Empowerments zum Beispiel den Blutzuckerspiegel mal über 2 oder 4 Wochen zu messen. Ich finde das eine sehr, sehr gute Sache. Mhm. Und ich habe das sehr vielen jungen Menschen insbesondere offen empfohlen, die sehr erstaunt waren, wie sie auf was reagieren, auf Sport, Stress, Nahrungsmittel, Hafermilch. Das ist eben durchaus ganz anders, als es auf der Packung steht. Und erklärt so manches. Und ich bin, solange ich das jetzt mache, immer mehr interessiert daran, möchte ich mal vorsichtig sagen, die Patienten frühzeitig zur Prävention anzuregen. Ich bin über die Jahre jetzt ein bisschen frustriert, manchmal über die Vielzahl an Medikamenten, die man eben einfach irgendwie dann aufschreibt, noch eine und noch eine, wohl wissend, dass wir mit Lifestyle, Ernährung, Schlaf Dinge an der Wurzel anpacken und eben nicht nur Symptome unterdrücken. Das ist einfach so. Das habe ich nicht immer so gedacht. In jüngeren Jahren war ich wirklich auch fasziniert von allen Forschungsergebnissen und Pharmakologie und alles toll. Und mittlerweile komme ich mir schon sehr banal vor, aber ich sage eigentlich allen meinen Patienten, Ernährung, Sport, Schlaf, Social Interaction, das ist, was ihr braucht. Und lass uns darüber sprechen. Das geht jetzt in meine Anamnese mit rein und das geht so von meiner Zeit ab. Die Zeit hat kein Kassenarzt eigentlich, aber das ist mir wichtig. Wir haben das Glück, dass wir relativ viele jüngere Patienten haben, die wir dann auch wirklich, glaube ich, hoffe ich, frühzeitig erwischen. Und ja, dann empfehle ich solche Wearables, um einfach mal zu gucken, wo man so steht. Und auch um ein Gefühl zu kriegen für sich selbst, für den Körper, diese Abgabe an den Arzt, du richtest das, du gibst mir die Pille. Das möchte ich eigentlich nicht so gerne mehr. Ich hätte so wahnsinnig gerne, dass die Patienten, dass ich mit den Patienten einen präventiven Weg gehen kann. Und da weiß ich vieles und das gebe ich gerne weiter an meine Patienten. Und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig viele Menschen wissen. Wir haben auf unserer Website zum Beispiel ein Rezept für Hühnerbrühe, wie man Hühnerbrühe selber kocht. Weil das empfehlen wir immer bei grippalen Infekten. Und viele fragen mich nach dem Brühwürfel. Nein, so nicht. Also es gibt so ganz einfache Dinge und ich würde das wahnsinnig gerne mehr in die Praxis umsetzen können.
Aber das ist ja auch ein Kulturwandel in der Medizin. Ich finde, der da gerade einsetzt. Ich meine, du hast das nicht und ich habe das auch nicht. Ich habe im Medizinstudium nichts über Prävention gelernt. Ich habe irgendwie immer gedacht, irgendwann ist es normal, dass man krank wird. So habe ich wirklich gedacht. Ja, meine Großeltern haben Massen an Tabletten genommen. Meine Großmutter hat da irgendwelche Packungen zurechtgestellt, jede Woche meinem Großvater. Und die haben da Pillen eingeworfen. Und ich dachte, das ist normal. Wenn man alt wird, dann muss man halt Pillen schlucken. Ja. Und das ist halt irgendwie eine Haltung oder eine Einstellung, mit der ich, groß geworden bin, Anführungsstriche, und jetzt fasse ich mich mittlerweile am Kopf und denke so, nein, um Gottes Willen nicht. Wir sollten doch auch da uns, wie du genau gesagt hast, sehr frühzeitig eingreifen. Und ich habe vor einem Jahr selbst mal so 2 Wochen so ein Blutzucker kontinuierliche Messung gemacht und habe dann so einen Bonbon meiner Töchter gegessen. Oh mein Gott, das war wirklich sehr beeindruckend, wie der Blutzucker nach diesem Bonbon innerhalb von Minuten nach oben geschossen ist. Ja, und im Endeffekt diese Biofeedback-Mechanismen, die wir immer mehr durch die ganzen Tools bekommen, die dürfen wir Ärzte mit unbedingt nutzen, um auch bessere Therapieentscheidungen zu treffen und am besten Erkrankungen zu verhindern. Ja.
Ja, absolut. Nein, also ich bin genauso sozialisiert. Wir haben das nirgendwo gelernt im Studium. Und das wurde immer so ein bisschen, war immer so ein Allgemeinplatz, Sport und Schlaf und Ernährung. Aber es war eigentlich kein Schwerpunkt. Total. Und heute bin ich eigentlich sehr erfreut. Ich höre viele Podcasts, auch von amerikanischen Kollegen. Mein Lieblingspodcast, wie von so vielen wahrscheinlich, ist da eben von Andrew Huberman, das Huberman Lab. Und da kann man ja einfach so unfassbar viel lernen. Und das sind immer auch Wissenschaftler, die wirklich also wissen, wovon sie reden. Das sind von den großen Universitäten und Forschungszentren die entsprechenden Spezialisten. Und das ist fantastisch, weil man da sieht, ja, genau in die Richtung geht es. Rauf und runter, Schlaf ist wichtig, Ernährung ist wichtig, Bewegung ist wichtig. Und was das eben alles verhindern kann. Und wenn wir immer reden von, ich habe auch mal Gesundheitsökonomie studiert aus purer Verzweiflung, weil ich das Gefühl hatte, ich verstehe dieses System gar nicht, in dem ich stecke. Das war noch während ich an der Uni war und das war ein berufsbegleitendes Kontaktstudium sozusagen. Und das war auch erhellend, weil wenn man sich eben überlegt, welche Player da alle noch eine Rolle spielen und wenn man das mal so ein bisschen untersucht, dann weiß man, dass man da eine starke Lobby hat, sage ich mal, die auch andere Ziele verfolgt. Gegen die werde ich nicht gewinnen. So ist es. Und deswegen, ist auch gar nicht mein Ziel.
Ja,
im Kleinen. Ich möchte meinen Patienten den Mut richtig aufmachen. Ja.
Ja, genau, absolut. Aber ich finde trotzdem, dass wir Ärzte uns durchaus einmischen sollten und auch unsere Meinung sagen und nicht alles schlucken, in Anführungsstriche, und auch diese Veränderungen, die jetzt alle anstehen, mitgestalten. Also ne, wir können sicherlich nicht da die großen politischen Dinge bewegen, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir sagen, wo die Grenzen sind und wie wir auch arbeiten wollen und wie wir uns unseren Beruf in Zukunft vorstellen. Und welche Rolle wir da spielen in dieser ganzen Transformation. So, das wollte ich nochmal sagen.
Ja,
das ist mir wichtig.
Weißt du was? Ja, und das verstehe ich. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen zynisch, aber ich war in so vielen Einrichtungen des Gesundheitswesens und ich darf jetzt meinen eigenen Weg gehen. Ich werde nicht versuchen zu missionieren an Stellen, wo ich von vornherein den Kampf verliere, aber ich werde in meinem Umfeld hoffentlich wirksam werden. Mit meinen Patienten möchte ich es richtig machen. Mhm. Und dieses Ankämpfen gegen Zucker und die Nahrungsmittelindustrie, ich glaube nicht, dass wir da je diesen Kampf gewinnen werden. Diabetologen versuchen das ja seit 1000 Jahren und nach wie vor wird das leider kein Erfolg. Aber was mir in diesem ganzen Kontext ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, wie dir das geht, Alexander, ich würde auch sehr gerne mal sehen, dass die Patienten informiert werden und die auch mal mit im Boot sind. Denn das sind die Betroffenen. Das sind ja sozusagen unsere Kunden. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Patienten ausreichend aufgeklärt sind. Und ich würde mir sehr wünschen, dass man die Patienten eben wirklich auch mal mit ins Boot holt, ihnen transparent dieses Gesundheitssystem erklärt. Das ist auf jeden Fall mein täglich Brot. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber die Patienten verstehen nicht, wie das funktioniert mit dem KV-Wesen zum Beispiel. Jetzt nach dem Ärztestreik, der ja überschaubar war, da haben wir schon viele Fragen beantworten müssen und ich beantworte die auch sehr gerne und auch sehr offen und transparent, auch was Finanzierung angeht. Und viele Patienten sind da doch sehr überrascht, wie das so ist und sehr verständnisvoll und gehen da mit einem ganz anderen Mindset auch mit der Ressource Arzt und Praxis um. Und das würde ich mir auch wünschen und genauso, finde ich, in die gleiche Richtung geht eben Aufklärung, was die Verantwortung für deine eigene Gesundheit angeht.
Ja. Das ist ja wieder dieses passende Schlagwort der Patientenzentrierung. Aber die Frage ist, was bedeutet das eigentlich? Und ich kann mir vorstellen, das ist so ein hausgemachtes Problem in den letzten, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Jahren. Da war es immer der große Doktor, Onkel Doktor, der die Strippen da in der Hand gehalten hat. Und der Patient war da ehrfürchtig und war dankbar, dass er alles für ihn geregelt hat. Und es war ja auch so, dass alles verfügbar war. Also als ich angefangen habe zu studieren, da gab es auf eine Stelle 100 Ärzte und da war halt noch viel, viel mehr drin. Also wir haben vom Maximalen geschöpft und es hat sich jetzt einfach gewandelt, ne? Also alles halt. Und ich finde es wichtig, natürlich, finde ich gut, dass ihr auch die Patienten darüber aufklärt. Ein Riesenthema, aber ich glaube, es bleibt über, dass wir die Verantwortung zurückgeben dürfen und die Patienten viel mehr ermächtigen müssen und nicht, dass das Gefühl entsteht, wir haben da nichts mehr zu tun, weil manchmal höre ich das so, ja, was ist denn dann noch meine Rolle? Was glaubst du denn, was ist denn unsere Rolle dann? Besonders auch wenn, wir reden ja hier auch über digitale Themen, wenn diese ganzen klinischen Entscheidungshilfen, ich weiß nicht, ob du digitale Anamnese in deiner Praxis nutzt.
Das möchte ich gerne, aber noch nicht, nein. Ja. Möchte ich aber gerne machen.
Okay. Aber auch klinische Entscheidungshilfen, wenn uns die KI die Diagnostik und die Therapie in Anführungsstriche schon vorschlägt, was machen wir denn dann?
Ja, ich finde das toll. Ich finde das super. Ich freue mich drauf. Ich gehöre zu denen, die durchaus auch sagen, das weiß ich jetzt nicht, muss ich nachlesen. Da werde ich mich jetzt schlau machen oder werde Kollegen anrufen. Und ob ich mich jetzt bei Kollegen schlau mache oder bei einer KI oder in meinen alten Herold gucke, das ist für mich im Grunde genommen alles eins. Ich möchte gerne auf so viel Wissen wie möglich zurückgreifen können. Und wenn du fragst, wo sehe ich unsere Rolle in der Zukunft, ich glaube, dass das wirklich dazu führen wird, dass es zumindest meine Wunschvorstellung, dass ich dann wieder Zeit habe, genau für das, was mir am Herzen liegt und eigentlich auch dem Patienten gut tut, das Gespräch. Dass ich reden kann, dass ich mit ihm zusammen ins Verhältnis setzen kann, dieses und jenes Ergebnis, diese und jene Therapie. Es ist ganz oft so bei uns in der Praxis, dass die Patienten kommen von Fachärzten für eine zweite Meinung. Und zwar nicht, weil wir alle alles wissen, aber weil sie bei uns eine ganz ehrliche, gut überlegte Antwort kriegen, wenn wir ihnen eine geben können. Und wenn wir keine geben können, dann tun wir auch nicht so. Und wenn ich da zurückgreifen kann auf eine künstliche Intelligenz, dann finde ich das sehr, sehr, sehr toll und da freue ich mich drauf. Und da mache ich total mit. Da gebe ich überhaupt keine Verantwortung ab oder es ist für mich wie Nachlesen in ganz vielen Lehrbüchern, so sehe ich das. Und ja, möchte ich. Mhm.
Aber du hast noch keine, du nutzt noch keine.
Nein. Ich bin jetzt, wie gesagt, alles auf der Stopptaste, weil Mitte Februar geht das bei uns alles an den Start.
Okay, okay.
Und dann kommt nach und nach alles.
Ja, spannend, spannend. Hast du, da müssten wir eigentlich nochmal eine Nachfolge machen in einem Jahr und dann musst du berichten,
das Follow-up, wie sich
das
entwickelt hat.
Das Follow-up, genau. Du hast im Vorgespräch mir noch gesagt, einen Punkt, den ich jetzt nochmal gerne zum Ende nochmal aufgreifen möchte. Du hast gesagt, Mensch, du kennst viele Kolleginnen, Kollegen, du hast ja Baby-Boomer-Generationen, die überlegen, mache ich jetzt noch weiter, überlegen, rüsten sie ihre Praxen jetzt nochmal auf, investieren sie dann nochmal rein, was spricht dafür, was spricht dagegen? Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen, wieso die Stimmung unter deinen, in deiner Community ist, wo du dich befindest und warum du gesagt hast, ich investiere nochmal und was passiert mit den Praxen, die es nicht tun?
Also die Stimmung jetzt zumindest bei den Hausärzten, da gibt es ja diverse Chatforen und die Stimmung ist nicht gut. Die Stimmung ist nicht gut aufgrund der ganzen Vergütungsstruktur, aufgrund der Bürokratie, aufgrund der mangelnden Kenntnisse der Ärzte selber, wie ich auch. Was IT und so weiter angeht, dann haben wir immer irgendwelche Experten, die wir uns ins Haus holen müssen. Es ist ziemlich komplex und es ist ziemlich schwierig. Ich glaube, dass sehr viele sich die Entscheidung, frühzeitig aufzuhören, leichter gemacht haben, weil sie einfach sagen, nee, das wird mir jetzt einfach alles zu viel, das kann ich nicht mehr und das werde ich auch nicht mehr lernen. Also es haben einige in unserem Umfeld aufgehört und warum wir uns jetzt dafür entschieden haben, ist, weil wir eben neugierig sind, weil wir für uns bessere Abläufe wollen und weil wir glauben, dass wir einen viel, viel besseren Workflow hinkriegen und weil wir eben glauben, dass wir unsere Arzt-Patienten-Beziehung einfach auch noch verbessern können und eben dem Rechnung tragen, dass doch mehr Patienten da sind und weniger Ärzte. Und irgendwie müssen wir diese Kommunikationswege ja auch ändern. Das sind alles Dinge, die uns bewogen haben, das noch zu machen. Aber es ist schon auch finanziell ein ganz schönes Investment, was man da stemmt. Und ich kann nachvollziehen, wenn Kollegen sagen, nee, ganz ehrlich, das mache ich jetzt nicht mehr. Wenn neue Kollegen eine Praxis übernehmen wollen, ist es auch nicht mehr so wie früher, dass das irgendwie ein Selbstgänger ist. Das ist es mitnichten. Ich glaube auch dafür, wenn man es eben irgendwann mal weitergeben möchte, ist es schon ganz wichtig, dass man eine moderne Infrastruktur hat, auch eine digital moderne Infrastruktur, sonst glaube ich,
was müsste denn passieren,
da nicht den Weg in die Praxis finden.
Nee, also du hast ja gesagt, du bist ja auch noch 10 Jahre oder sowas, ne? Bist du noch dabei? Genau. Aber das sind ja noch einige, ne? Was müsste denn passieren, damit wir diese Leute erreichen und damit jetzt alle nicht das Handtuch werfen? Also was wäre eine Entlastung oder was brauchen die an Unterstützung? Weil wir können ja nicht die alle jetzt verlieren. So. Und das wird ja jeden Tag, das entwickelt sich ja so rasant weiter. Wie kann man denn da Kontakt halten und sie doch überzeugen? Brauchst du da mehr Ausbildung? Brauchst du noch mehr Support? Muss es komplett ausgelagert werden? Oder ist es vorbei? Weil ich habe den schon den Eindruck, und du gehörst ja mit dazu, dass es nicht nur eine Sache ist, okay, die Rahmenbedingungen sind an vielen Stellen Mist, so klar. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, da gibt's die einen, die sagen, und die anderen sagen, okay, ich pack's an. Hat das nicht auch was mit der Persönlichkeit zu tun?
Ja, das hat es wahrscheinlich schon. Und dann gibt es eben ja auch viele, die sind eben digital affiner und denen fällt das nicht so schwer. Wenn man jetzt so aufgestellt ist wie ich habe da wenig Ahnung und ich brauche wirklich da Support von allen möglichen Seiten. Ich versuche mir jetzt das Know-how, wie gesagt, anzueignen, damit ich auch nicht immer veräppelt werde von links und rechts, weil auch das ist ein Problem. Wenn man es nicht versteht, dann erzählen einem eben auch irgendwelche Digital-Supports alles Mögliche. Und was bräuchte es?
Also
es ist nicht so, ja. Das schon, natürlich. Das ist ein Markt. Also, und dadurch, dass wir Dinge jetzt in unsere Praxis integrieren müssen, ja, es gibt Fortbildung, ja, es gibt dann Videos dazu und so weiter. Aber ich würde jetzt auch nicht jedem beibringen können, einen Periduralkatheter zu legen, nur weil ich ein Video dazu mache. Also ich finde das ein bisschen übertrieben, zu sagen, ja, der Support ist ja da und das ist ja eigentlich alles ganz einfach. Gut, für den einen oder anderen ist es halt eben nicht so einfach. Und dann hat man ja eigentlich seinen Hauptberuf noch, der ist nicht langweilig, da ist viel zu tun. Und man hat eben die ganze Zeit diese Baustelle auch noch. Und
braucht man nicht einen Praxis-IT-Manager?
Ja, nicht nur eine Schnittstelle. Ja, das wäre super.
Ja,
das wäre super. Wir sind ja im Moment froh, wenn wir
MSAs
kriegen. Ja. Ja, erstens das, ja, und die Kostenstruktur ist auch noch. Ich sitze jetzt hier in Othmarschen gut, das ist jetzt irgendwie bei uns alles managebar, aber geh mal ein paar Straßen weiter irgendwie nach Lurup oder so. Da kann so ein Hausarzt echt nicht überlegen, ob er jetzt nochmal so und so viel investiert in eine moderne Praxisstruktur. Das geht so schon nicht so richtig gut, entgegen diesen ungeheuren Zahlen, die Herr Lauterbach da hat verlauten lassen. Ich weiß nicht, woher die sind, aber so ist das zumindest im Hausarztbereich nicht. Und das ist eine Überlegung. Und dann macht man das nicht. Und dann hat man so ein uraltes System, was im Grunde genommen nur so ein Flickwerk ist. Und da kann man neue digitale Infrastruktur nicht einfach aufsetzen. Das funktioniert nicht. Das habe ich gemerkt bei uns. Das geht schlecht.
Also um es mal zu übersetzen, wenn ich eine Praxis habe, die rein auf Kassenpatienten beruht und wenn ich nur in diesem System bin, dann ist das Investment in Infrastruktur und Verbesserung das, was wir ja eigentlich alle brauchen und nötig ist, überhaupt
groß.
Nicht stemmbar.
Nein, das kann man, nein.
Tja.
Das kann man, glaube ich, genauso sagen. Also. Ja, da muss man...
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich weiß jetzt gerade nicht richtig, was ich dazu sagen soll. Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Also das ist...
ein bisschen, ja.
Ja, schwierig. Also, ja, was kann man für die tun? Also, ich meine, das Ziel ist es ja, in Anführungsstrichen, die Ambulanzen und die Ambulantisierung voranzutreiben, ja. Dadurch gelingt es auf alle Fälle nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Ambulantisierung ja aber auch durchaus so geplant, dass sie eben auch quasi ans Krankenhaus geht. Dann geht's vielleicht wieder, wenn man sozusagen an eine Krankenhausinfrastruktur andockt als Praxis. Das ist dann wieder was anderes. Aber jede einzelne individuelle Praxis hat eben seine Investition zu stemmen. Und wir wissen alle, dass wir einfach im Moment durch die politische Situation auch eine schwierige Situation haben. Das ist bei uns wie bei jedem anderen auch. Und da glaube ich einfach nicht, dass dann mal eben 30.000 Euro übrig bleiben, um eine ganz neue digitale Infrastruktur aufzusetzen bei den meisten. Die Frage muss man sich eben stellen. Und ist jetzt auch nicht so, dass jeder irgendwie so ein hochmodernes System braucht. Aber ich glaube eben, dass gerade wenn wir jetzt über die sprechen, die sowieso in den nächsten 5 bis 10 Jahren aufhören, dass die eben doch häufig, so wie bei uns auch, ältere Systeme haben, die es vielleicht nicht ganz so erlauben, neue Strukturen mit zu integrieren. Ich weiß es nicht. Nicht zu wenig Techniker,
das heißt,
stelle ich mir schwer vor.
Ja. Ja, also es bleibt auf alle Fälle spannend und man sieht, wir haben auch nicht auf alles irgendwie eine Antwort. Ich hoffe, dass wir durch diese, also dass ich hier mit diesem Podcast ein bisschen dazu beitragen kann. Und ich danke dir dafür, dass du hier warst und auch Einblicke gegeben hast, wo du gerade stehst, was für Gedanken du dir machst und wie offen du trotz der Tatsache, dass das alles für dich neu ist, dich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und ich hoffe halt auch mit diesem Podcast ein bisschen Hürden und Ängste und Unsicherheiten abbauen zu können, dass das alles machbar ist. Aber zu sagen, ich mache nur Medizin und kümmere mich um die ganzen technologischen Themen drumherum, das wird es nicht mehr geben und das wird nicht mehr gehen. Ich habe erst gerade die Tage mit einer jungen Ärztin einen Podcast gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, wie massiv sich das Medizinstudium verändern muss und wir über den Tellerrand schauen müssen, um sozusagen die Versorgung noch zu gewährleisten, weil es wird nicht mehr ohne diese ganzen technologischen Tools funktionieren. Aber damit einher geht natürlich auch ein großer Wandel in der Medizin, der Kultur. Und das finde ich wiederum ganz gut.
Das fände ich auch gut. Und ganz ehrlich, das, was man sich sozusagen jetzt selber so aneignen kann, ist gut und schön, aber ins Medizinstudium gehören die Themen, absolut. Das ist der richtige Ort und die müssen es eigentlich auch ein bisschen lernen. Auch ein bisschen betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse, ehrlich gesagt.
Unbedingt.
Auch nicht verkehrt.
Ja. Gibt es noch einen letzten Gedanken, den du gerne den Zuhörern und die Zuschauern gerne mitgeben möchtest? Was, etwas, was dir wichtig ist, was wir noch nicht gesagt haben?
Was mir wirklich wichtig ist, ist wirklich dieser Aspekt, dass jeder in der Lage ist, für seine Gesundheit ganz viel Verantwortung zu übernehmen und dass wir Ärzte da begleitend zur Seite stehen sollten. Und das ist mir wirklich wichtig. Es ist auch gut, es ist auch schön, wenn man für sich selber da Verantwortung übernehmen kann und nicht darauf warten muss, dass man dann eine Krankheit, wenn sie dann entstanden ist, eben von einem Arzt behandelt bekommt. Wenn man vorher mit sich selber da mal ins Gespräch geht, ist das meistens der bessere Weg. Das ist mir schon wichtig.
Ja, kann ich voll unterstreichen. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Und wir machen das in einem Jahr wieder. Ja. Und dann bin ich sehr gespannt, was du alles dazu gelernt hast. Und wie sich deine Arbeitsabläufe in deiner Praxis mit deinen Assistentinnen und auch deinen Kollegen verändert haben und vielleicht auch dein klinisches Arbeiten dann schon weiter ist bezüglich der Nutzung von Tools, Entscheidungshilfen, egal in welche Richtung es geht, auch Monitoring-Funktion. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielen Dank und bis bald.
Gerne. Bis bald. Tschüss.
Ich danke dir für deine Zeit und dein Interesse, bei dieser Podcast-Folge zu bleiben. Was war für dich am wichtigsten? An welchem Punkt stehst du? Weißt du nicht, welchen PVS-Hersteller du jetzt nutzen sollst? Welche Tools du brauchst? Schreibe mir gerne, damit ich weiß, wen ich hier einladen kann, soll und darf, damit du mehr darüber erfährst, was es auf alles auf dem Markt gibt, ohne gleich eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte dieses oder jenes Tool haben, und mich dafür entscheiden, um erstmal so ein bisschen reinzuhören und zu schnuppern, ja, was gibt's denn da eigentlich alles? Also schreib mir bitte, bitte, bitte gerne unter info@docsdigital.de oder auch mal gerne unter LinkedIn auf meinem Profil. Ich antworte garantiert. Vielen Dank für deine Zeit, wo immer auch du bist. Alexandra, bis bald.